Bayern 3 präsentiert Mensch Otto. Montag bis Freitag zwischen 19 und 20 Uhr. Nur hier in Bayern 3.
Freue mich sehr. Herzlich willkommen, Sonny Delfino.
Hallo, grüße dich.
Sonny, was hast du heute Nacht geträumt?
Oh, ich habe so viel Arbeit momentan, dass ich bewusstlos ins Bett gefallen bin und die Träume ausgelassen habe. Ich träume lieber am Tag. Ja. Dann kann ich es nachvollziehen und dann ist es wieder authentisch.
Ganz ehrlich, du bist so ein Tagträumer?
Ich bin ein richtiger Tagträumer, ja. Ehrlich.
Wie läuft das ab? Du setzt dich in deinen Sessel und hast die Augen zu oder träumst du mit offenen Augen?
Nee, gar nicht, sondern ich war immer schon verträumt. Schon als Kind war ich verträumt. Man hat immer gesagt, träum nicht so viel. Aber genau damit verdiene ich jetzt mein Geld, mit meinen Träumen einfach. Und das ist so, dass ich wirklich tagsüber, am liebsten, wenn ich richtig schwer arbeite, dann kann ich richtig gut träumen.
Aha. Das heißt, du träumst dich dann in ferne Fantasiewelten und diese Träume, die fließen dann auch ein in eure Arbeit beim Zickzack-Traumtheater, richtig?
Hundertprozentig, ja, klar. Ich habe Gott sei Dank auch einen guten Partner, der sich das dann anhört, also die Susanna. Mhm. Der erzähle ich all meine Träume, die ja enorm viel sind und dann versuchen wir, den einen oder anderen zu realisieren einfach.
Wir können es den Bayern 3 Hörern ja mal kurz schildern. Die Susanna sitzt draußen in der Regie und lauscht uns sehr aufmerksam und guckt schon ganz streng, ob
ehrlich?
Du hier nicht irgendwelchen Quatsch erzählst. Du kannst sie nicht sehen, sie sitzt in deinem Rücken.
Ja, ich sehe sie nicht, aber ich weiß genau, wie ihr Blick ist. Nach 30 Jahren weiß ich jeden Blick, den die drauf hat.
Mhm. Woher, ganz ehrlich, kommen eure Ideen? Also wenn man da die Samurai-Kämpfer sieht, wenn man die Faune sieht, den Zauberer Merlin, Drachen, Feen, all sowas. Das sind alles Geschichten aus deinen Tagträumen?
Richtig. Es ist ganz einfach. Das eine sind meine eigenen Tagträume und das andere ist, ich liebe es. Zum Beispiel da, wo ich jetzt wohne, da schaue ich rund auf den Spielplatz und die Kinder spielen, eigentlich die leben das ja auch. Man braucht es nur 1:1 umzusetzen. Und dann ist es hundertprozentig, das funktioniert. Wenn man Kindern zuschaut, man muss nur Kind bleiben, oder wieder zum Kind werden, dann ist es ganz einfach mit den Träumen.
Ja. Andersrum ist es ja auch so, dass Kinder sicherlich die kritischsten Zuschauer sind bei euch im Theater, oder?
Absolut, aber auch die besten und größten Fans.
Was ist deine Lieblingsrolle?
Faun.
Der Faun?
Absoluter Faun, ja.
Auf riesigen Stelzen?
Auf Stelzen, riesig. Was riesig? Man glaubt immer, dass Stelzen riesig sind. Man muss es mal ganz klar und deutlich erzählen. Stelzen ist nichts anderes. Die sind 80 Zentimeter hoch und das sind eine Bühne, die wir an den Beinen geschnallt haben. Man sieht uns einfach. Dass wir dann
eine du siehst Kunst jedenfalls riesig aus.
Ja, das ist klar, das ist klar. Man kommt imposant. Ich meine, die Stelzen sind eine Spezialentwicklung von uns auch und so. Und das ist schon, schauen auch gebogen auch, Boxbeinigung gehörend. Es ist aber so, dass wir mit diesen Stelzen, na klar, das Überdimensionale, also ein Traum ist ja immer irgendwas Überdimensionales. Und das bringen wir mit den Stelzen natürlich auch zum Vorschein. Das ist ganz klar.
Wenn du im richtigen Leben fliegen könntest,
ja,
so wie ein Faun, wohin würdest du zuerst fliegen?
Natürlich dahin, wo der Faun hingehört. In die Wälder. In die Wälder, einfach in die Wälder. Seen, Flüsse. Da, wo die Elfen und Gnome und Zwerge und Riesen wohnen. Da würde ich hinfliegen.
Mhm. Was sind dir die liebsten Reaktionen? Du hast schon gesagt, Kinder sind kritisch, aber sie sind auch die besten Zuschauer. Was passiert da? Sind die manchmal auch ängstlich? Sind die furchtsam? Oder ist es immer ein einziges Gejohle?
Es gibt immer ängstliche Kinder, so wie es auch ängstliche Erwachsene gibt. Aber die Kunst ist es, während dem Spiel die Angst zu nehmen und den Traum in den Vordergrund zu stellen. Und das gelingt eigentlich, muss ich sagen, toi, 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 fast immer.
Ab welchem Alter geht es? Also wie klein dürfen Kinder sein, um zu euch zu gehen?
Wir haben vor kurzem, vor 4-jährigen Kindern ein Erzählprogramm gemacht. Wir sind ja auch Geschichtenerzähler. Ausgemacht war, dass wir 45 Minuten Programm haben und nach 70 Minuten waren wir fertig. Was soll man da noch sagen? Und die Kinder,
4-jährige Kinder, die sich über eine Stunde konzentrieren.
Absolut und saßen und haben dazugehört und mitgemacht und tolle Antworten gegeben. Da gehen wir auch in Interaktion mit den Kindern, überhaupt auch mit den Erwachsenen. Und das funktioniert, das funktioniert.
Größeres Kompliment gibt's kaum, als dass Kinder, 4-Jährige sich so lange konzentrieren können.
Genau.
Sind Erwachsene es auch nicht schwerer zu verzaubern als Kinder?
Nein. Das ist eine, ich sag das einfach so. Man sagt immer, in Berlin sind die Leute so, in Hamburg sind sie so, in München sind sie so. Das ist für mich alles Quark. Alle, die uns verstehen, alle, egal in welcher Stadt, ob sie aus dem Bergdorf kommen oder Großstädter sind, sind nach einer ganz bestimmten Zeit einfach zum Verzaubern.
Aber Erwachsene brauchen länger als Kinder, oder?
Auch nicht, nee. Auch nicht. Das ist, ich weiß es nicht, vielleicht ist es eine Gabe, die wir haben, die ich habe, die Susanne hat. Wir gehen raus und haben oftmals nur 2 Minuten Zeit, wo ich sage, in diesen 2 Minuten müssen wir sie jetzt haben, weil wir keine Stunden Zeit haben, bis sie auf unseren Zug aufspringen. Und wir kommen raus, man hört die Musik. Wir kommen und boah, dieser Effekt muss da sein. Und diesen Effekt hat jeder ungefähr 1 Minute. Und dann fragen sich die Leute, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Mhm.
Und ja, dann kommt's ja. Aber zuerst mal muss man die Leute catchen mit einem Eyecatcher, mit einer tollen Bewegung, mit einer Geste, mit irgendetwas, sodass man Aufmerksamkeit erreicht. Man hat die nur sehr kurz und dann muss man aber den Spannungsbogen, man muss den Bogen anziehen und dann darf man nicht mehr loslassen.
Mhm. Sonny, wir haben dich ja nicht nur eingeladen, weil du eben dieses Zickzack-Traumtheater zusammen mit der Susanna hast und weil du einfach ein spannender Typ bist, sondern weil du ja auch so ein vielschichtiges Leben hast. Unter anderem habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass du machst mit deiner Frau zusammen ja auch Paartherapie. Hilft dir da diese Zauberwelt, diese Traumwelt aus dem Theater auch?
Selbstverständlich. Das ist also für mich das Hauptmerkmal, denn alles, was ich auf der Bühne darstelle, ich sage mit Absicht darstelle, nicht spiele, ich spiele nicht. Es ist für mich die Wahrheit. Ich lebe es, ich bin es. Und wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, hat es keinen Sinn zu erzählen, was Fiktionen sind. Da geht es um Tatsachen. Schmerz ist eine Tatsache, Freude ist eine Tatsache. Und das wird natürlich in Begleitung mit meiner Frau, die ja auch die Coaching-Praxis eben auch hat, kommt es natürlich zum Tragen. Das ist ganz klar. Diese Erfahrungen.
Das heißt, du erzählst da dann auch Geschichten?
Ich erzähle auch Geschichten. Es heißt ja auch, ich arbeite mit dem Motto Worte im Einklang und ich arbeite eben mit Musik, aber ich bin kein Musiktherapeut. Ich mache keine Musiktherapie, sondern ich lasse die Klänge klingen, weil sie das Herz und die Seele berühren. Und die Worte unterstützen das Ganze. Und wenn dann eine Geschichte kommt, die genau den, der uns gegenüber sitzt, betrifft und er mir zuhört, dann ist das, was ich will, erreicht, nämlich das, was er oder sie wollen. Das ist dann erreicht, weil sie zuhören und sich dann mit dem Problem eines anderen beschäftigen, das eigentlich ihr eigenes ist. Und dadurch kann man eben auch zur Lösung kommen.
Mhm. Ja. Sondern jetzt machen wir Folgendes. Ich habe für dich, wie für jeden Gast, so eine Art Lebenslauf geschrieben. Ganz kurz, besteht aus 10 Zeilen.
Ja.
Ich weiß, es ist schwierig, ein Leben in 10 Zeilen zu bringen. Ich habe es mal probiert. Da sind Fakten drin, Zitate von dir, die ich gefunden habe. Vielleicht auch die ein oder andere Vermutung von mir. Bitte schön, das ist dein Leben in 10 Zeilen. Erstmal einfach nur vorlesen und anschließend sprechen wir ganz ausführlich drüber.
Mein Name ist Sonny Delfino und ich bin ein Reiseleiter für Zauberwelten und selbsternannter Philosoph. Dabei bin ich selbst lange durch eine harte Schule gegangen, denn meine Kindheit war wegen meiner Hautfarbe geprägt. Von Demütigungen, Ausgrenzungen. Erst auf der Bühne konnte ich mich mein Leben so bauen, wie ich es mir erträumt hatte. Das Theater ist bis heute mein Lebenselixier, das mich in meiner größten Krise gerettet hat. Als Geschichtenerzähler habe ich gelernt, dass mir die Menschen nur zuhören, wenn man absolut ehrlich ist.
Was sagst du?
Wunderbar, 10 Zeilen, mehr brauchst du nicht.
Mehr brauchst du nicht, alles auf den Punkt gebracht.
Das ist super gemacht.
Ja. Also, Sonny Delfino ist ja ein Künstlername. Geboren bist du als Wilbert Delfino Eberl.
Eberl, genau.
Ein großartiger Name.
Ich sag
alles
doch,
drin.
Mir hat das Leben alles geschenkt. Ich bin also ein Urbayer. Vater kommt aus Amerika, Mutter kommt aus Österreich und geboren bin ich in der Maistraße in München. Ich bin also das Urgestein aus Bayern.
Der Vater war ein amerikanischer GI, ein amerikanischer Soldat,
richtig,
den du nie kennengelernt
hast? Den habe ich nie kennengelernt, ne. Aber ich habe Bilder von ihm und ich trage ihn auch in meinem Geldbeutel, weil er nun mal ein Teil meines Lebens ist. Ich ihn anerkannt habe als wichtigen Teil meines Lebens. Es ist mein Vater, der mir auch die guten Gene gegeben hat. Irgendwoher muss ich es ja haben.
So viel kann er nicht falsch gemacht haben.
Nee. Ich bin auch ein Kind der Liebe, sagt man. Also der hat es bestimmt richtig gemacht. Ja.
Aber das Interessante ist ja, dass du erst vor relativ kurzer Zeit erfahren hast, dass er vermutlich noch lebt.
Genau.
Hast lange gedacht, er wäre gestorben?
Immer. Ich dachte, er ist im Krieg gefallen.
In welchem Krieg?
Das ist es eben. Ich wusste es nicht. Es war dann so verschlüsselt. Als Kind denkt man nicht nach, wo der Krieg ist. Ich dachte immer, es wäre ein Vietnamkrieg gewesen. Dann habe ich aber, als ich älter wurde, gewusst, das kann es nicht gewesen sein. Ich bin geboren 1959. Vietnam kommt nicht. Ah, dann ist es der Libanon und so weiter. Also es war dann immer dubios. Und irgendwann glaubt man einfach einem Traumgeflecht, was gesponnen wurde von Erwachsenen.
Deine Mutter hat dir erzählt, dass er gestorben ist?
Genau. Wie sie es genau gemacht hat, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall war für mich klar, er lebt nicht mehr.
Wie bist du dann drauf gekommen, dass er doch noch lebt?
Ich habe vermutlich noch lebt. Meine Frau, wie gesagt, ist sehr, sehr neugierig und hat dann, als ich mit ihr zusammengezogen bin, von einer dubiosen Kiste gehört, wo Briefe drin sind. Und sie sagte natürlich sofort, du Sonny, was steht denn in den Briefen da drin? Sag ich habe sie nie gelesen, das ist ein Briefgeheimnis. Das war so abgemacht, für mich war das ein Ehrenkodex, Briefgeheimnis, das sind die Briefe an meine Mutter.
Von deinem Vater?
Von meinem Vater und das ist eine ganze, so eine Kiste, so DIN A4 groß, also ich sage jetzt mal, da passen 150 Briefe rein.
Das ist ja auch noch eine tragische Liebesgeschichte offenbar gewesen.
Selbstverständlich. Und aus diesen Briefen konnte man schon nach, einfach wild reingefasst, nach 10 Minuten war klar, hallo, der ist nicht im Krieg gefallen, der ist auch nicht tot, der ist auch nicht vermisst, meine Mutter sagte mir, er sei vermisst, sondern der lebt.
Wie alt ist er heute oder wäre er heute?
Also wir schätzen, dass er so um die 75 sein müsste.
Das heißt, theoretisch könnte der noch richtig fit sein. Der könnte irgendwo in Amerika sitzen und sich genau das Gleiche denken wie wir jetzt gerade.
Ja.
Was macht der Sonny zurzeit? Und warum haben wir uns noch nie kennengelernt?
Richtig. Die Recherche ging so tief sogar, dass wir sogar den Ort rausgefunden haben, wo er sein müsste. Wir haben es dann gegoogelt, konnten es dann sogar vom Weltall aus anschauen. Also,
du hast auf sein Haus geguckt, wo er sich gerade befand.
Wir sind ziemlich nah da dran, ja.
Warum hast du ihn noch nicht kennengelernt? Warum bist du noch nicht nach Amerika gefahren?
Die schönsten Geschichten erzähle ich. Und meine Geschichten haben auf irgendeine Art und Weise ein Happy End. Und das ist auch gut so.
Und du hast Angst, dass es kein Happy End geben könnte?
Angst kann ich träumen, sondern irgendwo, gut, Angst möchte ich nicht sagen, sondern jetzt ist mein Vater in meinem Herzen perfekt. In meinem Herzen lebt er perfekt. Ich bin stolz auf ihn. Er kann auch stolz auf mich sein. Es wäre schade, wenn es anders sein würde, dass Enttäuschungen auf beiden Seiten sind. Natürlich muss ich lernen, mit der Enttäuschung zu leben. Ich habe das auch gelernt, aber vielleicht mache ich es noch. Kann es sein? Mhm. Vielleicht hört da draußen irgendjemand und sagt, Mensch, du feiger Kerl, pack's doch einfach an. Also ist alle, die mich kennen, sagen, warum tust du es nicht?
Ja, ja, eben.
Ja, alle sagen es.
Aber ich kann sehr gut verstehen, dass du momentan zumindest noch sagst, ich bewahre mir lieber das Ideal eines Vaters, als dass ich so enttäuscht werde, wie es ja passieren könnte. Deine Mutter war Österreicherin, die hat sich als Putzfrau durchgeschlagen, viel gearbeitet, hat dich in München alleine großgezogen damals. Wenn du, Sonny, die Augen schließt und an deine frühe Kindheit denkst, was siehst du?
Eine wunderbare Frau. Eine Frau, die eigentlich ein großes philosophisches Wissen hatte. Sie war überall beliebt und sie konnte nur das tun, was sie konnte. Und das, was sie konnte, hat sie mit Liebe getan und mit allem, was man sich, wenn man nicht zu tief geht, sich wünschen kann. Sie hat ein paar Dinge übersehen, nämlich mein Ich, mein Ego, wer ich bin, was ich genau bin. Sie hat die Liebe über alles gestülpt und somit musste ich mich selbst ausgraben und selbst finden und selbst suchen und all diese Dinge.
Und es war ja noch eine ganz andere Zeit, es waren die frühen 60er Jahre.
Ja.
Das war für einen farbigen Jungen vermutlich relativ schwierig. Ich habe nur so ansatzweise aus dem Vorgespräch eben schon gehört, dass das für dich eine nicht so schöne Zeit war.
Man muss es mit zwei Antworten beantworten. Es war eine harte Zeit, es war eine Zeit voller Entbehrungen. Ich bin sehr, sehr, sehr arm aufgewachsen. Ich hatte Essen, Trinken, alles klar, aber die Gegend, in der ich groß geworden bin, war geprägt von Armut und Trauer. Es waren viele Menschen dort, die sozial gesehen nicht angesehen waren. Es heißt nicht, dass es schlechte Menschen waren. Im Gegenteil, die hatten alle einen Ehrenkodex und es war super. Aber es war eine harte Zeit. Auf der anderen Seite hatte ich Wälder um mich, ich komme aus dem Münchner Norden, aufgepasst, die im Münchner Norden sind. Und da waren die Wälder, das war mein Abenteuerspielplatz.
Und da hast du dich in deine Traumwelten
hineinmanövriert. Immer schon.
Und bist sozusagen aus der harten Realität geflohen.
Absolut, ich habe in den schönsten Ländern gelebt, ich hab die tollsten Menschen gesehen in meiner Fantasie. Ich war glücklich, weil in meiner Traumwelt bin ich nun mal der Glücklichste. Ich lache unwahrscheinlich gern. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag mit einem grinsenden Gesicht rumrenne. Aber in meiner Traumwelt habe ich wunderbare Dinge gesehen.
Bist du denn tatsächlich damals wegen deiner Hautfarbe gehänselt worden? Bist du beleidigt worden?
Ich habe unter schlimmsten Rassismus gelitten, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Von Kindern oder von Erwachsenen?
Von Kindern als auch von Erwachsenen, leider.
Das heißt, was ist passiert?
Es ging bis zum versuchten Mord.
Andere Kinder?
Da waren die Erwachsenen beteiligt.
Was ist da passiert?
Ich glaube, dass es vielleicht traurig ist, jetzt im Radio das so zu erzählen. Denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, und das sage ich aus der Tiefe meines Herzens, sie wussten nicht, was sie mir antun. Denn wenn sie es gewusst hätten, hätten sie es nicht gemacht. Ich glaube, dass diese Menschen heute bestimmt gute Menschen sind. Und ich möchte nicht auf der Welle des, ja, die bösen Weißen und so weiter und so fort. Ich habe in meinem Leben so viel Gutes erfahren und erfahren dürfen. Und man soll nicht vergessen, aber eines soll man auch nicht machen, mit Steinen aufs Gestern schmeißen.
Ich finde, das ehrt dich absolut, dass du sagst, darüber möchte ich auch im Detail überhaupt nicht sprechen. Das respektiere ich natürlich auch. Wie hast du reagiert damals? Hast du dich gewehrt? Hast du dich ausschließlich in deine Traumwelten zurückgezogen?
Natürlich war ich ein sehr, sehr trauriger Mensch. Ich war auch dann eine bestimmte Zeit ein sehr aggressiver, bösartiger Zurückschlager. Ich habe mit aller körperlichen Gewalt, die ich hatte, fürchterlich zurückgeschlagen.
Auch eine eigene Gang gehabt eine Zeit lang?
Ich hatte auch eine eigene Gang und da waren wir dann auch, wir haben also jetzt keine alten Leute über die Straße geschubst, aber zumindest hat uns niemand mehr angegriffen. Das war natürlich ein Schutz, den ich aber dann auch abgebrochen habe, weil Rassismus kann nie auf einer Seite gedeihen, sondern nur auf beiden. Und wir haben mit meinem heutigen Wissen, dass ich, die Susanna übrigens auch, Susanna hat ja mit mir viele, viele, viele Wege durchgemacht, die ganzen aggressiven Wege, alles. Und Susanna war immer schon belesen. Susanna hat mich auch an Philosophien und alles drangebracht. Aber ich habe im Laufe der Jahre dann auch immer mehr gelernt, was es eigentlich bedeutet. Und psychologisch gesehen kann ich nur eines dazu sagen, dass es einfach so ist, dass das, was man ausstrahlt, bekommt man auch.
Wie war das denn damals für deine Mutter, die den ganzen Tag lang und wahrscheinlich zum Teil auch nachts noch hart gearbeitet hat und dann hat sie einen kleinen Sohn, den sie über alles liebt und der wird diskriminiert, ausgegrenzt, gehänselt. Hat sie dir irgendwie helfen können? Was hat sie dir erklärt, warum die das tun?
Es ist so, dass ich glaube, die heutigen Eltern ganz anders umgehen können. Also die heutigen Eltern, wenn ein Kind ein rassistisches Problem hat, dann ist es nicht das Einzige, es sind Hunderte. Wir haben so viele Ausländer hier, dass es eigentlich, es ist alles machbar. Das war damals eben nicht so. Und dann war halt so eine Antwort, hör halt nicht hin, wenn die Neger sagen. Das hilft einem Kind gar nichts, weil man hört's nun mal. Und wenn sie einen schlagen, kann man auch nicht sagen, es tut nicht weh oder schlag halt zurück. Aus diesem Holz war ich aus meiner Tiefe nicht geschnitzt.
Und sie war hilflos?
Sie war hilflos. Sie ging zum Lehrer und hat gesagt, sie sagen zu meinem Sohn Neger. Und der Rektor sagte, ja, ist ja auch einer.
Das waren die 60er Jahre damals.
So war das einfach. Das war halt so.
Also wenn man das so hört, Sonny, also man kann ja viel kritisieren, wie es heutzutage noch ist, aber da hat sich dann doch schon vieles zum Besseren gewendet.
Enorm. Ich möchte einfach eines mal feststellen, und das gefällt mir viel besser. Wenn mir das heute passieren würde, was mir damals passiert ist, würden Hunderte von Münchnern und Hamburger und Berliner auf der Straße stehen mit Kerzen.
Mhm. Und damals. Und sich für dich einsetzen.
Und sich für mich einsetzen. Und ich finde es großartig, dass es dieses Deutschland einfach gibt, wo Hunderte von Menschen, wenn irgendein Unglück passiert, auf die Straße gehen mit Kerzen. Und das entschädigt mich für alles. Man kann mir keine Entschädigung bezahlen. Ich schaue im Fernsehen und sehe Tausende von Menschen mit Kerzen. Das ist sensationell.
Sonny, so wie du jetzt heute da sitzt, ja, in Kraft und Blüte, hätte ich schon fast gesagt. Du bist wirklich einer, der das Leben meistert, der viel Spaß hat, der auch eine unglaublich positive Ausstrahlung hat. Wenn du damals nicht schon diese Fähigkeit gehabt hättest, dich in eine Fantasiewelt zu flüchten, glaubst du, du hättest das alles so unbeschadet, relativ unbeschadet überlebt?
Ein trauriger Aspekt ist, dass viele meiner Freunde Selbstmord gemacht haben. Viele im Gefängnis gelandet sind, in den Drogen, Alkohol. Die hatten vielleicht nicht diese Träume wie ich. Und ich war auch gar nicht in der Lage, sie in meine Traumwelt zu ziehen. Ich war in meiner Traumwelt der alleinige Herrscher.
Hast auch keinen anderen reingelassen?
Nee, das war meine Welt und das war mein Kreis, in dem ich gelebt habe. Und das war ein guter Kreis. Und natürlich musste ich lernen, Freunde anzunehmen. Da arbeite ich heute noch dran, mich um Freunde zu kümmern. Ich habe Glück, dass ich diese Susanna als Freund habe. Ich habe Glück, dass ich sehr glücklich verheiratet bin.
Aber diese Zeit damals hat dich in gewisser Weise zum Einzelkämpfer gemacht?
Ich habe mich zum Einzelkämpfer gemacht, ja. Also ich habe mir dann breite Schultern angelegt, und um gut durchzukommen. Heute brauche ich keine Schultern, ein Lächeln, ein paar Worte und niemand fragt heute nach meinen Schultern. Ja, also.
Ja, so ist das im besten Fall im Leben, dass man eben lernt, sich dann mit anderen Waffen zu wehren als mit den Fäusten. Ja?
Richtig, richtig.
Du hast nach der Schule dann eine Friseurlehre gemacht.
Ja, ich musste was Anständiges lernen, hat meine Mama gesagt. Lern was Anständiges.
Deine Mama hat gesagt, mach mal Friseur.
Mach mal was. Nein.
Haare schneiden muss man immer?
Nein, das war was Anständiges. Ich wollte ja eigentlich, hätte ich ja gerne studiert, aber meine schulischen Leistungen waren einfach unter aller Kanone, weil ich habe, weder die Lehrer haben es überrissen, dass ich muss es so formulieren, ich sei angeblich ein sehr hochbegabtes Kind gewesen. Die sagten alle, das ist hochintelligent. Das hat mir nichts genützt in der Hauptschule. Das hat mir einfach nichts genützt. Keiner hat es überrissen, dass man mich woanders hätte
hinstellen. Und hat dich natürlich auch keiner gefördert.
Überhaupt nicht. Aber sei es drum, dann war es gerade noch gut genug für einen Friseur. Und
na Moment, also Friseur ist ja ein durchaus ehrbarer Beruf. Nur wenn man dich so hier sitzen sieht, dann kommt man zunächst mal nicht auf den Gedanken, der ist Friseur. Nicht richtig. Nur, weil du jetzt überhaupt keine Haare
hast. Ich habe überhaupt keine Haare mehr.
Aber da was hattest du vermutlich ja, noch.
Genau, dann ist der Ärger ist weg und der Friseur somit auch. Nee, Friseur war für mich etwas, kam der Kunst anscheinend am nächsten. Das kam der Kunst am nächsten. Was Schönes zu machen.
Menschen schöner machen.
Als kleines Kind, ich kann mich noch genau erinnern, ich habe immer schöne Frauen bewundert. Immer schon. junge schöne Frauen, ältere schöne Frauen, alte schöne Frauen oder schöne Männer. Also schön, also wenn sie schön gestylt waren, das hat mich fasziniert. Friseur war für mich natürlich dann genau das passende Sprungbrett.
Das war auch erreichbar?
Ja, war mit meinem Intellekt und alles erreichbar. Und habe das dann auch ganz gerne eine Zeit lang gemacht und so. Und
hab aber könntest du es heute noch?
Nein, könnte ich heute nicht mehr, weil ich keine Lust habe, also wirklich keine Lust habe, an der Tür zu stehen und sagen, ach, gnädige Frau, Sie schauen heute wieder bezaubernd aus. Und dann hat sie einen Pfiffi am Kopf und mir sagt, oh Gott. Also ich habe keine Lust zu lügen.
Also damals schon hattest du offenbar dieses ästhetische Empfinden, du hattest das Bestreben, irgendwie will ich was Künstlerisches machen. Wie hast du dann den Weg auf die Bühne gefunden?
Ja, das war ganz eigenartig, weil ich Kunst und Tanzen, dass man dafür Geld verlangt oder wie auch immer, das war mir irgendwie fern, es hat mir gefallen, aber es war für mich nicht erreichbar. Also für mich war das überhaupt nicht, dass ich mir jetzt geträumt hätte, ich werde Schauspieler oder Tänzer. Nein.
Gab's nicht.
Aber ich habe da Musik, ich habe Musik geliebt, ich habe immer schon gerne getanzt. Es gab ja damals viele Clubs, wo Amerikaner waren, wo ich getanzt habe. Ich war meistens bei den Gewinnern dabei. Und somit habe ich auf irgendeine Art und Weise doch Aufmerksamkeit erregt.
Nee, und die Mädels fanden sie
und
sicher auch nicht so schlecht.
Die Mädels fanden es toll. Ich war ein ganz schnieke Junge und so, wie man so schön sagen kann. Top Styling. Haare hatte ich ja ohne Ende. Also Michael Jackson in seiner Blütezeit, wir sind ja fast gleich alt.
Also so sahst du
genau
aus?
Genau so habe ich ausgeschaut, dass man sich das vorstellen kann. Und war natürlich ein Top-Tänzer, konnte auch gut singen. Und auf diese Art und Weise wurde ich dann von jemandem entdeckt, der gesagt hat, du, da gibt's eine Show, da könnten wir jemanden mit dich gebrauchen. Ja, das kann man ja machen. Ich bin da hingegangen.
Weißt du noch, wie der erste Auftritt war? Dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen und die Leute applaudieren.
Ja, selbstverständlich, das weiß ich noch. Das war in München der erste Auftritt dann in dieser Show, die ich da gemacht habe. Da habe ich meine drei Benny King Sachen gemacht und die Leute sind damals, ich weiß es nicht, irgendwie richtig ausgeflippt auf mich. Aufgrund dessen habe ich dann auch nach kürzester Zeit das ganze Ding übernommen und habe das dann alleine gemacht. Also zuerst noch mit den anderen und dann habe ich es ganz alleine gemacht als Solo. Da war dann auch jemand da, der mich da ein bisschen gemanagt hat. Und ich habe da in München durch die ganzen Top-Clubs, die man heute mit Sicherheit nicht mehr kennt, außer die in den 50ern, 60ern geboren sind, also war damals Charlie M,
na klar, ist das noch ein Begriff.
Eastside und Why Not und ach ja, die ganzen Clubs, wo die ganzen tollen Münchner
drin waren. Das heißt, du warst wirklich ein Held damals?
Ein Held war ich mit Sicherheit nicht, aber ich war jemand, der in der High Society gern gesehen war, einfach, ja.
Dieses Gefühl, auf einmal zu einer ganz anderen Gesellschaft dazuzugehören, die Leute applaudieren dir, die klopfen dir alle auf die Schultern, was hat dir das gegeben?
Eigentlich eine unwahrscheinliche Genugtuung, denn es war von diesem Zeitpunkt an der Rassismus erledigt. Denn genau das, was mir wirklich große Schwierigkeiten bereitet hat, war meine Fahrkarte ins Glück. Und man muss jetzt die Wahrheit sagen, es ist, ich weiß, es ist auch heute fast noch so oder oft so, ist man Mischling oder dunkelhäutig, dann muss man super tanzen, super aussehen, super singen können und man ist geliebt. Man muss gar nicht so viel können wie einer, der weiß ist. Und das heißt, es war eine umgekehrte Ungerechtigkeit, die mir zur Gerechtigkeit
wurde. Das heißt, du musstest gar nicht so gut sein, du musstest nur gut aussehen und sagen, ja, schau mal, ja, da schick ist er.
Genau, und top, genau. Wobei ich sage, ich bin ein guter Sänger, ich war auch damals ein guter Sänger, aber ich kenne auch viele Weiße, die super singen konnten, aber die hatten gegen mich keine Chance.
Es war halt in gewisser Weise exotisch. Damals war es der Applaus, der dir sicherlich auch wesentlich mehr Selbstwertgefühl gegeben hat. Was ist es heute? Ist es das immer noch? Oder ist es heute eher so dieses Gefühl und die Dankbarkeit, dass du anderen Menschen eine Freude bereiten kannst?
Ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich stehe nicht auf Applaus. Applaus ist das Schönste, was es gibt.
Das Brot des Künstlers.
Wenn er ehrlich ist. Und ich unterscheide sehr wohl, ob es ein Klatschen ist. Klatsch, 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 klatsch. Es tut mir leid, im Fernsehen ist es meistens nur klatsch, klatsch. Wenn er ehrlich ist. Oder wenn die Menschen das Klatschen vergessen, Mund aufhaben und schauen.
Und staunen.
Man steht da und sagt eine halbe Stunde, ich reiß mir einen Arsch auf und da klatscht keiner. Und dann kommen die nach der Show daher und sagen, es war so fantastisch. Wir haben gar nicht geklatscht. Und sage ich, danke. Zeigt's halt auch irgendwo, dass man es hören kann. Naja, es ist natürlich klar. Applaus ist was ganz, ganz Tolles. Anerkennung. Das ist so das, wonach wir alle streben.
Ja, das finde ich toll, dass du es auch zugibst, weil viele würden jetzt da sitzen und sagen, ja, früher war es der Applaus, aber heute bin ich doch unabhängig davon und mache das nur noch, um die Menschen glücklich zu machen. Du machst es schon auch noch für dich.
Ich mache es in erster Linie, jetzt kommt was ganz Egoistisches, um mich glücklich zu machen. Ich mache nichts, um die Menschen glücklich zu machen, sondern ich mache mich glücklich. Und dann erst, wenn die Menschen glücklich sind, dann ist es vollkommen. Mhm. So ja, schaut das Ganze schon, aus.
Verstehe schon. Ja? Ihr seid ja inzwischen mit dem Zickzack-Traumtheater wirklich auf der ganzen Welt unterwegs.
Ja.
Was sind so die kuriosesten Geschichten, die dir spontan einfallen, die ihr erlebt habt, in Japan zum Beispiel?
Japan. Also kurios war, wir waren auf einer Messe und es war wirklich, es kam überhaupt kein Kunde. Wir saßen 3 Tage da und haben gesagt, hey, haben die uns vergessen oder was? Oder was ist hier los? Und als wir kurz vorm Einpacken waren, da waren immer Japaner da und die sind ein paar Mal um uns rumgeschweift und so. Und dann habe ich gesagt, Susanna, kümmere dich mal drum, das sind Japaner, angeblich haben die ein großes Festival. Und der kommt an unseren Stand hin, schaut die Susanna an und redet kein Wort mit ihr, kein Wort. Sagt sie, Sonny, der will mit mir nicht reden. Plötzlich kamen sie zu mir und haben gesagt, hey, möchtest du nach Japan? Sag ich, ja, warum nicht?
Ach so, diese Messe-Moment war in Deutschland.
Das war in Deutschland, in Freiburg, das war so eine Künstlermesse. Und dann, ja, sage ich, gleich zu Susanna, du sag ich, da zu mir gesagt, ob wir nach Japan wollen. Typisch, wie Zickzack nun mal ist, haben wir gesagt, ja, okay, die werden sich schon melden, haben das auch, haben uns eingeladen und haben den Flug bezahlt und Auftritt und alles. Und als wir dann in Japan waren, sagte der zu mir, ihr müsst mit Hutgeld arbeiten. Sag ich, hallo, wir haben noch nie mit Hut gearbeitet. Doch, ihr müsst mit Hutgeld arbeiten. Das war die erste Überraschung. Hätten wir den Vertrag richtig angeschaut, hätten wir das ja gewusst.
Hutgeld heißt, ihr müsst
Hutgeld sammeln.
Stellt einen Hut hin und die Leute schmeißen was rein.
Aber wir haben ja Top-Gage bekommen. Dann haben wir erfahren, dass es ein World Cup ist, wo die Besten aus der ganzen Welt zusammenkommen. Wir waren bei den 50 Besten, also für deren Geschmack, waren wir mit den 50 Besten. Wir waren auch im Fernsehen und durften auf einer riesen Bühne alle zeigen, was wir drauf haben. Dann kam dieser Auftritt und es hat sich herausgestellt, dass es kein Walking Act ist. Ein Walking Act ist etwas, da gehe ich 500 Meter und die Leute schauen mich an und freuen sich. Aber dieses Mal saßen 2000, 3000 Japaner im Kreis. Und wir konnten nicht singen und kein Saxophon spielen, weil wir das nicht wussten. Wir dachten, das ist ein Walking Act. Also haben wir uns eine Riesenkonstruktion, die mit den so Flügeln, das war, nennt sich Iron Bird, angezogen und sind dann durch diese eng aneinander sitzenden Japaner mit den Stelzen, die über 1,20 Meter groß waren und insgesamt waren wir dann 6 Meter hoch, sind wir da durch. Die haben sich echt fast ins Hemd gemacht, aber sie bleiben ja sitzen. Japaner bleiben sitzen.
Bewegen sich nicht von der Stelle.
Außer man sagt ihnen, wir brauchen 23 Zentimeter mehr. Dann haben wir das gemacht und die Japaner sind sehr zurückhaltend auf der einen Seite und dann sehr euphorisch auf der anderen. Und wie kriegt man sie euphorisch? Ich bück mich dann runter und nehme ein Kind hoch. Und die sind ausgerastet. Also man konnte mit ganz kleinen Gesten, also mit einer Verbeugung, also mit aus deren Kulturkreis, einen irren Erfolg machen.
Seitdem,
wir haben nicht gewonnen, aber für uns, also wir waren nicht bei den Gewinnern, da hat jemand anders gewonnen, aber wir waren echt glücklich, weil wir wurden 8 Tage lang gefeiert wie die Superstars.
Seitdem seid ihr Superstars in Japan. Das ist das Traumtheater.
Und also wenn wir wieder kommen, dann werden sie uns mit Sicherheit, also wieder mit Origami, da war eine, ein Gast war da, die hat uns dann die Iron Birds, wir waren zu dritt, aus Origami gefaltet, jeden Einzelnen konnte man erkennen und das sind die Japaner. Also das war was ganz Abgefahrenes irgendwo.
Theater ist bis heute dein Lebenselixier.
Ja.
Lebenselixier heißt ja, ohne das ging's nicht. Würdest du eingehen wie eine Primel?
Nein. Es ist so, dass die Susanna und ich jetzt 30 Jahre auf der Bühne stehen und wir beide haben uns vor 30 Jahren über die damals 40, 45 waren, gesagt, Moment, so lange sollte man das nicht machen. Jetzt sind wir in diesem Alter und wir machen es noch. Man sagt uns nach, ihr seid gut. Aber wir bereiten uns beide über eine andere Schiene, also von den Stelzen weg, in ein Erzähltheater hinein. Und das hat den Hintergrund, dass Susanna ebenfalls therapeutisch arbeiten wird mit ihren Geschichten. Und das ist nicht, weil wir das abgesprochen haben. Das muss man ganz klar und deutlich sehen. Das ist ein Weg gewesen, den Susanna gegangen ist und ein Weg, den auch ich gegangen bin. Susanna hat den schon viel früher angefangen wie ich. Die hat schon psychologische Bücher gelesen, da habe ich mich noch kaputt gelacht über Psychologie.
Aber ihr habt euch beide unabhängig mehr oder weniger voneinander in diese Richtung entwickelt. Und das Theater hat dich aus deiner größten Lebenskrise gerettet, habe ich dir reingeschrieben, in den Lebenslauf. Stimmt das so? Ich spiele auf die Geschichte an vor 5 Jahren, als du im Urlaub zusammengebrochen bist. Was ist da passiert?
War klar. Also ich habe natürlich ein sehr ereignisreiches Leben geführt. Ja, ich bin jetzt doch 50 und habe die ein oder andere Beziehung hinter mich gebracht, wo ich aber nicht kapiert habe, dass es auch bei jedem Verlassen werden oder Verlassen ein Teil meiner Seele gelitten hat. Ich habe mir keine Zeit für sowas genommen, denn ich hatte ja mein Theater.
Immer weiter gearbeitet.
Ja. Es war auch so, meine Mutter ist gestorben und am gleichen Tag zum Beispiel bin ich mit der ganzen Mannschaft ins Tonstudio. 2 Stunden nach dem Erfahren des Todes meiner Mutter bin ich ins Tonstudio und habe Songs aufgenommen.
Also ein großer Verdränger.
So, das gehört, genau, ich habe alles verdrängt. Und vor 5 Jahren hat die Verdrängung mich eben eingeholt. Und zwar gnadenlos, dass ich einfach ich war in Bangkok, das war also 3 Tage noch am Ende eines wunderschönen Thailand-Urlaubs. Und da war ich mit meiner Freundin, nicht mit meiner Frau. Und mich hat's umgehauen, einfach umgehauen, richtig umgehauen. Dachte mir, ja, was ist das jetzt? Ich habe das nicht akzeptiert.
Was heißt umgehauen? Was passiert?
Heute weiß ich, dass ich also einen Bluthochdruck hatte von 240, 260. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Schweißausbrüche. Ich konnte nicht mehr laufen, nicht mehr atmen, nicht mehr gar nichts. Aber nach 45 Minuten war das vorbei. Na, dachte ich, dann geht's ja. Also wieder weitergelebt wie immer. Ich habe das Ding dann 3-mal so durchgezogen. Und beim 3. Mal eben hatte ich Glück, dass ich aus Thailand noch rausgehen konnte, weil ich wirklich gedacht habe, jetzt muss ich in Thailand bleiben, beim Arzt oder sowas, im Krankenhaus. Und in München hat es mich dann wieder umgeknallt. Und dann hat natürlich die Medizin, die Schulmedizin mit voller Wucht und unphilosophisch an mir Hand angelegt. Ich kam ins Krankenhaus mit Herzkatheter, mit allem drum und dran, 14 Tage lang. Und ich habe damals meinem besten Freund, der Susanna, gesagt, Susanna, ich sage dir eins, die töten mich hier. Habe ich mir selbst geholfen, immer. Und die Ärzte haben wirklich das Beste vom Besten, was sie wussten, getan. Nur was sie nicht wussten, dass es nicht mein Herz ist, es ist meine Seele. Und
das heißt, das war bei dir eine Stresserkrankung.
Genau, reinster Stress. Susanna war damals schon sehr weise und hat gesagt, Sonny, das ist nicht dein Herz, sage ich, ja, schau, die sagen, das ist es. Ich hatte 17 Medikamente, ich habe dann 20 Kilo zugenommen, die Potenz war auch weg. Es war mir aber auch wurscht, ich saß dann 1 Jahr lang nur da und habe vor mich hingeschaut. Susanne hat mich dann immer wieder aufgerafft, hat mich mit auf die Bühne gestellt, hat mich getragen, wo ich der Träger war, getragen und hat mich von einer Herzattacke, die ich gekriegt habe, zur nächsten wieder getragen. Hat nie an mir gezweifelt. Und
ja, was hat dich dann wieder gesund gemacht letztendlich?
Ja, das ist ein langer Weg gewesen dann. Es war, wie gesagt, vor 5 Jahren und dann kam wieder eine Trennung. Dann wurde das noch viel schlimmer mit dem ganzen Herz. Es kam dann noch zu Depressionen und Burnout und alles. Und in dieser Zeit habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, die ja eine sehr gut gehende Praxis in München hat, die mir gesagt hat, du, was machst du da eigentlich genau und was ist das? Und die kannte auch wiederum sehr interessante Leute, mit denen ich zusammengekommen bin. Und die haben dann all das bestätigt, was klar war, es ist eine seelische Geschichte gewesen. Verdrängt. Na klar habe ich das alles auf der Bühne gezeigt, aber die Wahrheit habe ich ja verdrängt. Und das hat mich dann eben eingeholt und die haben mir alle geholfen. Alle. Und da habe ich dann gemerkt, wie viele Freunde das man haben kann, ohne dass es über lange Jahre Freunde sein müssen. Ich bezeichne diese Menschen, die mir da geholfen haben, als Freunde.
Und heute geht's dir wieder richtig gut?
Mir geht's heute richtig gut. Ich habe zwar mein Spray in der Tasche, denn auch heute bin ich nicht gewappnet oder gesichert davor, dass es wieder passiert. Denn bei mir zeigt sich eben, schwerer seelischer Stress oder so kann eben zu einem solchen Aussetzer führen. Aber
Aussetzer heißt bei dir enormer Blutdruckanstieg?
Enormer Blutdruckanstieg, aber es steht eines ganz klar und deutlich fest, ich habe es in der Hand, denn ich habe ich nenne es nicht Krankheit, sondern diese Botschaft angenommen. Das ist nichts anderes wie eine Botschaft. Sagt mir, hey, pass mal auf, ich sag dir hier, wo es lang geht. Und das ist gut so.
Also wie lautet die Botschaft, mach mal langsamer?
Die Botschaft lautet, mach langsamer, schau hin, hör hin, nimm nicht alles an, verarbeite nicht alles, lass es auch mal liegen, leg dich doch mal hin, gib doch mal Ruhe. Ja, ich meine, wenn ich es reden anfange, ich wundere mich, dass du noch nicht aus den Ohren blutest, ehrlich. Und hätte ich nicht kleine
ich
Ohren,
bis jetzt noch nicht gelangweilt.
Würden meine eigenen Ohren bluten, aber das tun sie nicht. Aber so ist es nun mal.
Und damit sind wir eigentlich schon bei diesem letzten Satz, Sonny, dem Lebenslauf, den ich geschrieben habe für dich. Als Geschichtenerzähler hören die Menschen nur zu, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich glaube, fast jeder Bayern 3 kann das nur bestätigen, der uns jetzt ein bisschen länger lauscht. Du redest hier wirklich alles von der Seele und sowas kann man ja alles gar nicht erfinden. Du kannst gar nicht anders als authentisch sein, oder?
Ja, klar. Das ist doch am einfachsten. Es ist doch einfach.
Ja, nicht für viele. Also für die meisten ist es unglaublich schwierig, ehrlich zu sein.
Also wenn ich mir unsere Politiker anschaue, die tun mir richtig leid. Was die den ganzen Tag für Scheiß zum Teil erzählen, die können sie doch selber nicht glauben. Und ich empfinde nicht Hass für sie oder Wut. Sie tun mir leid. Mir tun die Menschen, die etwas erzählen müssen, weil man glaubt, dass die anderen das hören wollen oder hören sollen. Und es ist nicht aus dem Herzen. Die tun mir leid.
Wenn du nicht ehrliche Geschichten erzählen könntest, dann würdest du platzen. Nehme ich mal an.
Ich würde krank werden. Ich leide an, natürlich schwindel ich auch. Das ist, jeder schwindelt, Gottes Willen, dann wäre ich ja heilig. Aber Lügen und das Versumpfte, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Da werde ich zum Tier.
Sonny, wir wollen nicht, dass du zum Tier wirst. Ich bedanke mich bei dir für dieses sehr, sehr offene, ehrliche Gespräch. Wir haben einen Menschen kennengelernt, der unglaublich vielschichtig ist, der ein toller Erzähler ist. Das glaube ich, auch jeder, der dich noch nicht erlebt hat. Und zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, dieser Satz, den du ja auch ein, zwei Mal schon erwähnt hast im Gespräch, was der bedeutet. Wer träumt, hat keine Angst?
Es ist sehr schlecht ging noch als Künstler, als wir so angefangen haben in den 80er Jahren. Da kam jemand, der schon damals, glaube ich, unser Potenzial erkannt hatte. Und der hat gesagt, der hat uns in unsere Werbung einen Satz hineingeschrieben: Angst kann nicht träumen. Ich lade euch ein, mutig zu sein. Und dieser Satz hat mich bis zum heutigen Tag, es vergeht kaum ein Tag, wo ich nicht diesen Satz mir verinnerliche und ich sage, Angst kann nicht träumen. Das ist es einfach. Denn Angst blockiert. Angst blockiert ins Positive als auch ins Negative. Und daher, wenn man sagt, ich habe Albträume, ja, dann sagt man, ja, dann träumt man auch. Aber ich sage, Angst kann nicht träumen, weil wenn ich mutig bin und wenn ich fröhlich bin, dann hat die Angst gar nicht mal mehr so viel Platz.
Das ist ein schönes Schlusswort. Sonny Delfino, vielen herzlichen Dank. Danke, alles Gute. Gespräch. Habt ihr eine Homepage? Sag sie
selbstverständlich.
Gerne.
Selbstverständlich. www.zickzack-show.de.
Dankeschön. Alles Gute. Bleibt gesund. Mach weiter so.
Ja, danke. Haben einen guten Tag.